Wie kommt das, dass manchmal ganz verrückte Ideen gepredigt werden, verkündigt werden und die Leute glauben das? Die Leute laufen dem nach. Das war schon vor Jahrtausenden so und das ist bis heute nicht anders. Aber soeben noch was über so esoterische Geschichten gesehen, bevor ich runtergekommen bin. Und dann wird mal ein Vortrag irgendwo im Dorf gehalten und 270 Leute sind da. Und es werden Dinge gesagt, die eigentlich, wenn man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand rangeht, wo man sagen würde, kann eigentlich nicht hinhauen. Aber eine ganze Dorfgemeinschaft kommt durcheinander. Und wir können das eigentlich auf ganz verschiedenen Ebenen so sehen. Da werden politisch Sachen vertreten oder, wie gesagt, esoterisch oder irgendwie ideologisch und das greift. Und die Frage ist ja, was kann man dagegen tun? Paulus hatte das Problem auch schon und hatte damit zu tun, dass so bestimmte Irrlehren kursiert sind und die auch so ganz verschwörerisch daherkamen. Also wir wissen das, das ist also Geheimwissen, das weiß sonst keiner, das kannst du nur bei uns kriegen. Wenn du also bei uns kommst, also man könnte meinen, das wäre aus dem Handbuch von Scientology oder irgendwas anderem, ähnlichem. Das ist also alles nicht neu. Ja? Mit dem hat Paulus vor 2000 Jahren schon gekämpft, mit solchen Sachen. Und hat sich damit auseinandergesetzt und hat versucht, etwas zu finden, was die Menschen, also die Christen in seinen Gemeinden, davor schützt. Und das Ergebnis ist der Epheserbrief. Dieser Schutz, ich habe immer gesagt Impfung, aber dann habe ich mir überlegt, wie funktioniert eine Impfung, dann stimmt das wieder nicht ganz. Ja, bei der Impfung gebe ich ja eigentlich ein bisschen was von dem Gift, hätte ich beinahe gesagt, damit der Körper dagegen kämpft, also von dem Krankheitserreger. Hier ist es anders. Es ist eigentlich ein Schutz, den Paulus aufbauen möchte gegen diese Anfälligkeit für irgendwelche verrückten Irrlehren und Ideen. Und da haben wir ja schon Kapitel 1 gelesen. Wir fangen jetzt auch nochmal an mit dem Ende von Kapitel 1, weil das hier in der Übersetzung ein bisschen komisch ist. Eigentlich ist es ein neuer Satz, aber irgendwie haben sie das hier anders gemacht. Und dann gucken wir mal da rein. Also nochmal der Schluss von Kapitel 1. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und jetzt beginnt unser eigentlicher Predigtext. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns auch mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Völlig klar, also wenn jemand den Satz jetzt nicht ganz erfasst hat, kein Problem, ich habe ihn auch nicht beim ersten Lesen erfasst, weil Paulus mal wieder eine ganze Predigt in einen Satz gepackt hat. Ich habe ja geschrieben einst und jetzt, vorher und nachher als Überschrift und wir fangen mal mit dem einst an, woher du kommst. Es beginnt hier auch euch. Also wir, die wir das jetzt lesen, sind angeredet. Nicht nur die Epheser, ich denke wir genauso. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen der Sünden. Da stellt sich natürlich die Frage, meint Paulus hier eine bestimmte Gruppe von Ephesern, eben die tot waren vorher, oder meint er uns alle? Und wenn wir in die Bibel insgesamt mal reingucken, auch in andere Texte, dann stellt sich raus, es gilt eigentlich für uns alle. Also ich mag keine Zombie-Filme, ich habe auch noch nie einen ganzen gesehen, maximal mal einen kurzen Ausschnitt. Aber Zombies sollen ja lebende Tote sein. Also die sind eigentlich gestorben, laufen aber noch hier rum und tun böse Sachen. Und eigentlich sagt die Bibel, wir sind solche Zombies gewesen. Ein Mensch ohne Jesus ist geistlich tot, ist eine Leiche. Ulrich Bazzani hat das mal aufgegriffen und hat das gesagt im Blick auf Evangelisation. Wenn ich evangelisiere, wenn ich einen Menschen zu Jesus einlade, dann spreche ich im Grunde eine Leiche an und sage, steig aus dem Grab. Ja? Und logisch ist, eine Leiche wird in aller Regel nicht reagieren. Es sei denn, der Schöpfer legt sein Schöpfungswort in meine Worte und erweckt einen Toten zum Leben auf. Jede Bekehrung ist eine Totenauferweckung. Und somit also ein Riesenwunder. Und jetzt sagt Paulus hier, schreibt eine Gemeinde von Christen auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Ihr wart alle tot durch die Sünde, in denen ihr einst gelebt habt. Ihr alle kommt daher. Hier ist keiner, der sagen könnte, bei mir war immer alles in Ordnung. Das ist einfach nicht so. Man sagt ja immer, die unschuldigen Kinder. Mal ehrlich, kennt ihr ein egoistischeres Wesen als ein Kleinkind? Ich mag Kleinkinder, ja, wirklich ganz, ganz, ganz doll. Aber mal ganz ehrlich, habt ihr schon mal ein egoistischeres Wesen, selbst der Säugling? Ich und jetzt und sofort und ich schreie und brülle jetzt, bis du reagierst. Ja, jetzt sagt man natürlich, das Kind weiß das noch nicht anders. Ja, stimmt. Aber so dieses von den unschuldigen Kindern, naja, das kann man sehr unterschiedlich sehen. Ihr alle habt gottlos gelebt. Denn Sünde sind ja nicht in erster Linie böse Taten. Darum geht's ja hier gar nicht. Sondern Sünden sind Dinge, die ich ohne Gott tue. Und es gibt Leute, die tun unglaublich viel Gutes ohne Gott. Denkt mal nur an die Feuerwehr oder Rotes Kreuz. Ich meine, klar sind das inzwischen auch Betriebe, gerade das Rote Kreuz ist also ein Konzern mit Milliardenumsatz. Aber immer noch sind sehr, sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die sich da engagieren, die ihre Freizeit da reinstecken, um anderen zu schützen, anderen zu helfen. Die tun total viel Gutes, aber die Mehrheit tut es ohne Gott. Und das ist das eigentliche Problem. Die eigentliche Sünde ist nicht in erster Linie das, was ich dann tue, sondern dass ich es ohne Gott tue. Ja, dieses Leben ohne Gott an Gott vorbei, das ist die Zielverfehlung. Ja, das griechische Wort für Sünde bedeutet ja Zielverfehlung. Das war im Klassischen ursprünglich der Abstand, mit dem der Pfeil das Ziel verfehlt hat. Also 10 Zentimeter Sünde oder 2 Meter Sünde oder was auch immer. Ja, also die Zielverfehlung, das war die Sünde. Da kommt das Wort, das griechische Wort für Sünde her. Und das heißt also, da ist mein Ziel, mit Gott zu leben. Das ist unser Lebensziel. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich das verfehle, dann ist das die Sünde. Und ich kann also sündig sehr viel Gutes tun, was nach menschlichen Maßstäben gut ist. Ich muss sagen, also im Jugendkreis, wir haben immer versucht, wir mussten ja die Leute, die jetzt nicht an Jesus glauben, irgendwie schlecht reden. Was konnte ja nicht sein, dass die gut sind, denn wir sind doch die Guten, die wir an Jesus glauben. Und da sage ich einfach mal, so ein Blödsinn. Entschuldigung. Nein, es gibt wirklich ganz viele Menschen. Das sind gute Menschen. Und trotzdem sind sie schuldig vor Gott, weil sie ihn einfach ignorieren. Ja, stellt euch mal vor, ist hier jemand, der Chef ist in seinem Betrieb? Nicht? Aber ihr habt alle einen Chef, die arbeiten. Stellt euch mal vor, ihr kommt in den Betrieb, der Chef kommt auf euch zu, will was von euch und ihr lasst ihn einfach links liegen. Ihr ignoriert den einfach. Tut er so, als wenn der Luft wäre. Ihr lauft einfach vorbei, hängt eure Jacke auf, einen Kittel, und er tut einfach so, als wenn der Chef nicht da wäre. Wie lange geht das gut? Ja, also die Antworten, die ich jetzt gehört habe, waren von 4 Sekunden, nicht mal ein Tag, nicht lange. Aber mit Gott machen wir das dauerhaft. Der ist der Schöpfer des Universums. Der ist wirklich der, der über allem anderen steht. Und wir ignorieren ihn einfach. Und ich sage jetzt wir, leider auch wir Christen, wie oft tun wir dasselbe? Und fragen nicht danach, Herr, was willst du? Uwe hat es ja eben mal so angedeutet. Ja, diese Frage. Also wir kommen alle daher und haben in diesen Sünden gelebt. Wie gesagt, das muss nicht das, was man so langläufig als sündiges Leben, ja, Hurerei, Götzendienst, was weiß ich, so diese groben Sachen, das muss gar nicht sein. Sondern worum es hier geht, ist dieses, wir haben alle Gott ignoriert und tun es leider manchmal immer noch. Und das ist unsere eigene Schuld. Und da kommen wir her. In denen habt ihr alle gelebt, nach dem Lauf dieser Welt, so wie es hier üblich ist. Ja, also es ist doch verrückt, wenn es heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, und dann hat man das versucht, über Kleiderordnung zu regeln, entschuldigt mal. Das ist ziemlich daneben. Sondern stellt euch nicht dieser Welt gleich heißt, lebt nicht genauso gottlos wie die Welt, lebt nicht genauso an Gott vorbei, wie das in der Welt üblich ist. Darum geht es doch. Und ihr kommt alle daher, ihr kommt ja aus diesem Umfeld. Ihr habt alle mehr oder weniger lange ohne Gott gelebt. Ihr habt damit automatisch gelebt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Also hier ist der Teufel gemeint. Ja, der wird sogar der Fürst dieser Welt oder sogar der Herr dieser Welt genannt. Der hat in dieser Welt ganz viel zu sagen, weil Gott ihn lässt. Wäre jetzt ein eigenes Thema, warum lässt Gott ihm so viel Raum? Könnte er den nicht ein bisschen mehr einschränken? Aber der hat die Maßstäbe gesetzt. Und wir kommen da nicht raus. Es ist im Grunde eine Achse. Auf der einen Seite steht der Teufel, auf der anderen Seite steht Jesus sozusagen. Und wenn ich mich von Jesus entferne, nähere ich mich dem Teufel. Und wenn ich vom Teufel weg will, gibt es nur die eine Chance, nämlich zu Jesus hin. Es gibt keine andere. Ich mag die Märchen nicht, in denen es Menschen gelingt, den Teufel zu überlisten, weil diese Märchen den Teufel verharmlosen. Also er ist besiegt. Ich will dem jetzt nicht mehr Ehre geben, als ihm zukommt. Jesus hat ihn besiegt. Das ist gelaufen. Aber ich kann ihn nicht besiegen und du auch nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also ernst nehmen, ja. Panik kriegen, nein. Denn Jesus ist der Sieger. Ja, und das ist ja eine wesentliche Funktion des Lobpreises, dass wir den Sieg Jesu ausrufen mit unseren Liedern und das ganz klar machen. Aber ihr kommt aus diesem Machtbereich und zwar nicht nur die, die tatsächlich jetzt im Okkulten unterwegs waren, sondern im Grunde alle. Denn wir haben alle eine Zeit unseres Lebens ohne Jesus gelebt und kommen von daher aus dem Machtbereich des Teufels. Der wird hier nochmal beschrieben. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ich hätte vielleicht gesagt, der jetzt noch in denen wirkt. Ja, in uns hat er nicht mehr so freies Spiel, denn der Geist Gottes wohnt in unseren Herzen. Und jetzt ist die Frage, wem geben wir mehr Raum? Der Teufel versucht es natürlich immer wieder, auch bei uns. Aber jetzt haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit. Ja, denn wir haben den Heiligen Geist. Aber in den Söhnen des Ungehorsams, wie sie hier genannt werden, in den Menschen ohne Jesus, da lebt er. Ja? Da hat er seinen Freiraum sozusagen, weil es keine Alternative gibt. Und jetzt kommt es nochmal wieder zu uns. Unter ihnen, also unter den Söhnen des Ungehorsams, führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Hier wird es nochmal deutlich gesagt. Keine Spezialgruppe in Ephesus, sondern wir alle. Und hier sagt Paulus sogar wir. Sogar der fromme Pharisäer, der vorher mal war, sagt ich auch. Wir alle kommen daher. Und auch wenn ich da mit dem Fazit am Ende ein bisschen vorgreife, aber das sollte uns jegliche Arroganz gegenüber anderen, anders denken, anders glaubenden austreiben. Denn wir alle haben genau dieselben Wurzeln. Dass wir durch Jesus da rausgerettet sind, ist doch nicht unser Verdienst. Und das macht uns doch nicht per se zu besseren Menschen. Also wenn wir meinen, wir Christen wären per se bessere Menschen, entschuldigt, das ist krachende Dummheit. Ja, das funktioniert nicht. Wir haben alle dieselben Wurzeln. Wir kommen alle auch daher, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, also dem alten Adam, dem egoistischen Menschen, freien Raum lassen. Natürlich machen wir das irgendwann geschickter. Das Baby macht einfach nur volle Lautstärke, volles Rohr und versucht, seinen Willen durchzusetzen auf die Weise. Muss es ja auch. Es hat ja auch keine andere Variante. Das Problem ist nur, dass wir als Erwachsene uns oft genauso hinstellen. Ich will meinen. Wir machen das natürlich geschickter, ja? Also, ich werde mich jetzt nicht hier hinschmeißen und mit den Fäusten auf den Boden kloppen, bis ihr macht, was ich will. Wir machen das geschickter. Durch Manipulation, durch Druck ausüben. Jeder hat da so seine Methoden entwickelt. Jeder von uns. Und wir brauchen an der Stelle einfach Heilung. Heilung durch Jesus. Jeder von uns. Und wir sind da alle noch auf dem Weg. Es ist bei uns allen immer noch ein Stück von dem Alten und ein Stück von dem Neuen da. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, also wir hatten alle den Zorn Gottes verdient und wir hätten ihn auch bekommen, abgekriegt, wenn Jesus nicht für uns bezahlt hätte und wir irgendwann gesagt hätten, das will ich annehmen. Ja, wir stecken da einfach mit drin. Das ist das Eins, das ist es vorher, das ist das, woher du kommst, woher ich komme, woher jeder von uns kommt. Der Wandel. Gott aber, jetzt wird Gott beschrieben, dieser Gott, der reich ist an Erbarmen. Gott ist ein barmherziger Gott. An der Stelle, wenn ich das lesen muss, kennt ihr denn, ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, geduldig und von großer Güte. Wer schimpft so vor sich hin? Genau, Jona, der Prophet, der wollte, dass Ninive untergeht. Also in den Kinderbibeln wird es ja manchmal so dargestellt, dass der Jona Angst hatte, nach Ninive zu gehen. Das ist Blödsinn. Der hatte keine Angst. Ja doch, der hatte Angst. Der hatte Angst, dass die sich bekehren und Gott ihnen gnädig ist. Deswegen wollte der nicht in Ninive predigen. Und was passiert? Ja, die Leute bekehren sich und Gott ist barmherzig. Ja, es liegt im Wesen Gottes, barmherzig zu sein. Das wusste sogar der Jona. Und dann saß er da bockig in der Wüste. Ich hab's doch gewusst. Und ja, klar, Gott ist ein Gott, der reich ist an Erbarmen. Das ist sein Wesen. Und dieser Gott hat, um seiner großen Liebe willen, also wir merken diese verschachtelten Sätze, Gott hat also etwas getan. Aber er hat es nicht getan, weil wir ihn dazu gebracht hätten, sondern er hat es getan, um seiner großen Liebe willen. Gottes Umgang mit dir und mit mir ist geprägt von seiner Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber mir ist das unglaublich wichtig, weil wenn Gott mit mir umgehen würde nach meiner Liebenswürdigkeit, dann könnte es ja passieren, der findet irgendwann nicht mehr viel, ja, wofür man mich lieben könnte. Ich hoffe, meine Frau findet immer noch ein bisschen was, aber es könnte ja passieren, Gott findet nichts mehr und er klatscht mich an die Wand oder schmeißt mich in die Hölle oder was auch immer. Nein. Der Maßstab für sein Handeln ist nicht meine Liebenswürdigkeit, sondern seine große Liebe. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das entlastet. Um seiner großen, mit der er uns geliebt hat. Gott aber hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, siehe Punkt 1, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist also erstmal der Punkt. Gott, also im Grunde könnte man sagen, Gott hat uns lebendig gemacht. Nochmal zurück, wer ohne Jesus lebt, ist geistlich tot. Ist ein Zombie, ist eine lebende Leiche. lebt biologisch, kann auch viel Gutes hervorbringen, im menschlichen Maßstab, aber ohne die Verbindung zu Jesus ist er geistlich gesehen, also was die Beziehung zu Gott angeht, tot. Und jetzt heißt es hier, der Satz etwas verkürzt, heißt ja, Gott hat euch lebendig gemacht. Also wenn ihr zu Jesus kommt, dann seid ihr mit Jesus lebendig gemacht worden. Das heißt, ihr habt jetzt schon das ewige Leben, wenn ihr zu Jesus gehört. Es ist also nichts, was ihr irgendwann bekommt, wenn wir hier abgetreten sind und dann wieder auferstehen, sondern wer zu Jesus kommt, bekommt in diesem Augenblick ewiges Leben. Es ist noch nicht sichtbar. Das sagt ja Johannes auch so schön. Es ist noch nicht sichtbar, was wir sein werden. Aber wir sind es jetzt schon. Wir sind schon Kinder Gottes. Wir haben schon ewiges Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben, sagt Jesus. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Den Nachsatz, den darf man heute ja kaum noch laut sagen. Aber wir würden das Evangelium verfälschen, wenn wir es nicht tun. Ja, es gehört einfach dazu. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer zu Jesus gehört, ist lebendig gemacht worden, ist aus Gnade gerettet, hat ewiges Leben. Ja, und all dieses, was der Chef uns eigentlich erzählen müsste, weil wir ihn immer wieder ignoriert haben, dafür ist Jesus gerade gestanden und jetzt dürfen wir leben. Ich habe das Gott aber hier nochmal aufgegriffen, einfach um den Satz etwas verständlicher zu machen. Das ist also, das steht hier nicht nochmal im Text, aber es steht ja noch oben drüber. Gott aber hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen. Wir sind schon Bürger des Himmels. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zum Himmel. Mag sein, dass das Leben hier nicht immer himmlisch ist. Jesus hat ja auch, das hat Uwe ja auch eben angedeutet, eigentlich ist uns ja schon gesagt worden, kommt, wer zu mir kommt, der nehme sein Kreuz auf sich. Ja, also, und das Kreuz ist keine Wellnessveranstaltung, sondern damit den Balken durfte man durch die Stadt tragen und anschließend wurde man drangenagelt. Das hieß es eigentlich, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Also eine Last zu tragen, das ist das, was im Augenblick sichtbar ist und was uns mitunter auch beschäftigt. Aber in unserer Stellung sind wir hier und heute schon in den Himmel versetzt. Wir gehören zum Himmel. Wo ist der Himmel? Na, da, wo Jünger Jesu sind. Denn die gehören alle schon zum Himmel. Ist es unter Jüngern Jesu immer himmlisch? Warum lacht ihr? Okay, brauche ich die Antwort gar nicht zu geben. Ja? Also unser Zustand hier und heute ist leider nicht immer himmlisch. Aber unserer Stellung nach gehören wir schon in den Himmel. Und vielleicht würde das aber auch helfen, wenn wir uns das bewusst machen, wenn es mal wieder ganz und gar nicht himmlisch zugeht unter uns, wenn wir uns ärgern über den anderen. Wenn wir uns dann bewusst machen, okay, ich gehöre zum Himmel, der aber auch. Ja, also gibt es ja einen Witz, da kommt auch einer neu im Himmel an. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen keine Witze über Gott und den Himmel. Ich mag sie manchmal schon, weil wenn sie gut sind, dann machen sie bestimmte Aspekte schön deutlich. Und dafür mag ich sie. Es geht nicht darum, geistliche Dinge lächerlich zu machen, ja? Also es kommt einer neu in den Himmel und dann kriegt er erstmal eine Führung. Und in dem einen Raum, da sitzen die Katholiken. In dem anderen Raum sitzen die Evangelischen, im dritten Raum die Baptisten, irgendwo gibt es auch einen für die SV. Und dann heißt es so, jetzt aber mal ganz leise, ganz leise. Und dann schleichen sie auf Zehenspitzen an einem Raum vorbei und dann fragt der Neuling, wer ist denn da drin? Ja, das sind die Brüdergemeinden, die glauben, sie wären hier alleine. Kann man auch anderes einsetzen, ja? Kann man auch, wir kommen selber daher, brauchen wir nur an unser eigenes Erbe. Wir sind die eigentlich Richtigen und die, die nur in die Kirche gehen und so weiter, eigentlich haben die den Himmel ja gar nicht verdient. Oder ist es hier nie so als Denken mit in der Gemeinschaft gewesen? Bin froh, dass wir darüber hinweg sind. Aber im Himmel werden wir sie alle wieder treffen. Ja, das ist ja der Kern. Denn wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir schon jetzt zum Himmel. Und ich glaube, wenn ich mir das bewusst mache, das verändert mein Denken. Darum geht es mir und darum geht es auch dem Paulus. Es geht hier nicht um Wissensvermittlung. Das ist auch gut, ein bisschen mehr zu wissen über unsere Stellung vor Gott. Aber wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dann verändert das unser Verhalten, das verändert unser Denken. Ja, versucht euch mal reinzuversetzen, wenn jemand zu einem Königshaus gehört. Positiv wie negativ, aber der weiß genau, wie ich jetzt auftrete, das fällt auf dieses Königshaus zurück. Wenn ihr zu einer Firma gehört und auf einem Kongress seid, dann tragt ihr ein Schild, Uwe, und dann steht da drunter Firma sowieso. Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, bei der du arbeitest. Ja, und das heißt, der Uwe ist in dem Moment die Firma sowieso. Ja, oder wenn Dörte dann zum Griff, dann steht da auf dem Namensschild unter Umständen drauf, also Dörte Schmeck, Diak Schwäbisch Hall. Ja, das Diak war vertreten. Oder das Diak war da, heißt es dann unter Umständen sogar mal. Ich hatte am Anfang ganz große Schwierigkeiten damit. Waren wir auf einer Beerdigung auswärts als ein paar Gemeinschaftsleute, weil da jemand, der zur Gemeinschaft gehört hatte, jetzt da beerdigt wurde. Und dann saßen wir nachher noch zusammen und dann sagte so eine Frau, ich gehöre auch zur landeskirchlichen Gemeinschaft. Mit dieser Armbewegung zeigt sie auf mich. Ja, denn ich war die landeskirchliche Gemeinschaft als Prediger. Also damit hatte ich ganz, ganz große Schwierigkeiten am Anfang. Ja, ich vertrete immer irgendwo die Institution, für die ich stehe. Und wenn das im Weltlichen schon so ist, dann ist das im Geistlichen erst recht so. Wo ich hinkomme, kommt ein Stück Himmel. Wo du hinkommst, wenn du zu Jesus gehörst, wo du hinkommst, kommt ein Stück Himmel. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann sollte das dein Denken, dein Reden und dein Handeln beeinflussen. Sonst klemmt irgendwo was, ja? Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dann passiert etwas. Jetzt muss ich nicht einen auf Himmel machen, sondern einfach dem Geist Gottes Raum geben. Ja? Ich kann das ja auch beten, Herr, ich bin nicht würdig, dein Repräsentant in dieser Welt zu sein. Wer ist das denn? Wer ist würdig, Repräsentant Gottes auf dieser Erde zu sein? Der Papst? Oder einer von uns? Aber wir sind es. Und Gott hat es so gewollt und hat uns dazu gemacht, wenn du zu Jesus gehörst, bist du sein Repräsentant in dieser Welt. Du bist versetzt in den Himmel, du bist Teil des Himmels. In Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten, also Gott, ja, Gott aber, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Könnte man jetzt auch nochmal auseinandernehmen, aber mit Blick auf die Uhr lasse ich das mal lieber. Das Entscheidende, was ich hier nochmal aufgreifen möchte, ich habe es nicht durchgezählt, aber überlegt mal, guckt mal allein auf dieser Seite, wie oft da in Christus steht. Alles, was wir haben, haben wir in Christus, in Jesus. Und andersrum, in Jesus haben wir aber auch alles, was wir brauchen. Und was machen wir jetzt damit? Zunächst mal, du bist nicht besser als die anderen. Und trotzdem bist du Repräsentant des Himmels. Scheint ein Widerspruch zu sein, oder? Aber ich meine, deswegen, die Boulevardpresse stürzt sich ja mit Genuss auf jeden Fehler, den einer aus diesen Adelshäusern macht. Dabei sind die genauso aus Fleisch und Blut wie wir. Und wenn sie ohne Jesus leben, sind sie genauso geistlich tot wie jeder andere auch. Also ich finde das immer ein bisschen unfair, sich so auf. Natürlich, ich will die Sachen ja nicht rechtfertigen, die verbocken. Aber mal ganz ehrlich, ich bin doch auch nicht besser. Und ich bin sehr froh, dass kein Boulevardjournalist sich an meinen Fersen heftet und auf jeden Fehler guckt, den ich mache oder noch ein paar dazu erfindet. Du brauchst nichts anderes als Jesus. Das ist natürlich jetzt nochmal auf dieses Gesamtthema bezogen, ja? Du brauchst keine Geheimlehren. Du brauchst nicht irgendwelche Dinge. Du hast in Jesus alles, was du brauchst. Es gibt auch kein Geheimwissen oder gibt es das nicht. Das Entscheidende, das wissen wir doch. Nämlich, wie wir einen gnädigen Gott bekommen. Lasst euch doch nicht kötern von irgendwelchen Leuten, die euch nochmal irgendwo noch ein bisschen mehr. Es ist immer gefährlich, wenn Leute daherkommen, die alles besser wissen als alle anderen. Seid misstrauisch. Das Entscheidende haben wir in Jesus und dieses Wissen ist öffentlich. Jeder kann es sich kaufen und durchlesen, die Bibel. Jeder kann es hören. Wir haben keine verschlossenen Türen hier. Man kann vergleichen, was sagen andere, was verkündigen andere, was haben wir gemeinsam. Als Bürger des Himmels können wir auf dieser Erde leben. Habe ich eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Lass es uns einfach uns bewusst machen. Und deine Sicherheit, die liegt in Gott. Ich meine, natürlich, ich persönlich bin geimpft. Aber ich vertraue nicht auf die Impfung. Ich vertraue auf Gott. Ich vertraue nicht auf ein langes Leben durch viel Sport. Na gut, den mache ich auch nicht. Aber selbst wenn ich es tun würde, der Sport hält mich nicht am Leben. Ja, worauf vertraue ich? Natürlich, wir haben bestimmte Sachen versichert. Aber ich vertraue nicht auf die Versicherungen, sondern ich vertraue mein Leben Gott an. Und in Christus haben wir, was wir brauchen. Und es kann passieren, dass heute noch oder morgen irgendwas passiert, was dir Angst macht. Oder vielleicht hast du sogar die ganze Zeit was im Hinterkopf, was dir Angst macht. Und Jesus selber sagt ja, in der Welt habt ihr Angst, also es ist nichts Unnormales. Aber dann komm zu Jesus und rede mit ihm drüber. Und mach dir deine Stellung bewusst. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Bürger des Himmels. Ich meine, unser Leben hier ist auch vergänglich. Hab gerade jetzt nochmal, ging es um die Andacht, aber ich habe dann doch den Alttestamentlichen, also den Losungstext genommen, aber da habe ich den Lehrtext im Kontext gelesen, wo im zweiten Korinther, wo Paulus so, auch so überschwänglich, ich freue mich auf die Ewigkeit. Das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, oder? Im Philipperbrief, ich habe Lust abzuschalten und beim Herrn zu sein, das war, glaube ich, zweiten Korintherbrief, ein Text, den ich gar nicht so gut kannte, sicher schon mal gelesen, aber so richtig auf dem Schirm hatte ich den gar nicht, aber so eine Freude auf die Ewigkeit. Und wenn ich das wieder gewinne, ein Stück weit, diese Freude an der Ewigkeit, dann verlieren manche Ängste hier in diesem Leben an Gewicht. Sie sind nicht weg. Ja, also ganz, ganz klar. Aber Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Und dann Großes wird groß, Kleines wird klein. Die Älteren oder meine Generation, die kennen das Lied sicher noch. Und das passiert, wenn ich mir meine Stellung in Gott bewusst mache. Hier geht es also nicht darum, tu dies oder tu das, sondern es geht um die Einstellung, mit der ich an die Dinge rangehe. Und das wünsche ich mir für mich selber, aber auch für euch, dass wir uns unserer Stellung bewusst sind und dadurch geprägt dann in den Alltag gehen. Und das verändert. Und dann gewinnt Gott in unserem Leben Raum. Lass uns mit ihm reden. Vater, wir danken dir dafür, dass wir in dir Leben haben. Dass du uns all das geschenkt hast. Dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, zu Bürgern des Himmels. Dass uns deine Türen offen stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst in dieser Woche, würdig als deine Vertreter hier auf dieser Erde zu leben. Deine Gegenwart, dich selber zu den Menschen zu bringen. Gib uns dazu die Worte, gib uns dazu die Einstellung, gib uns dazu die Weisheit. Und schenke, dass wir begreifen, dass nicht wir es sind, sondern du in und durch uns. Amen.